Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, den 10. Juni. Schön, seid ihr dabei. Heute berichten wir über folgende Themen: Wahlen in der EU, Abstimmungen in der Schweiz. Am Wochenende ging man nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa zur Urne. Im ersten Teil der Sendung berichten wir über die Ergebnisse der Europawahl und der Abstimmungen. Und im zweiten Teil der Sendung geht es um Wohnpolitik. Wohnraum in den Städten ist ein rares Gut. Eine neue Studie zeigt, dass gerade Menschen, die mit Kindern in einer Wohnung gelebt haben, Platz schaffen könnten. Zum Beispiel das Phänomen der Empty Nester, das sind
Personen, deren Kinder ausgezogen sind. Also eben das Wort leere Nester, weil eben die Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. Das heißt, der Wohnraum, der vorher von den Kindern beansprucht wurde zu Hause, der wird eben frei.
Und trotzdem ziehen die Menschen mit den freien Räumen nicht in kleinere Wohnungen. Wir haben mit der Leiterin der Studie, Selina Lehner, gesprochen, was die Gründe sind, warum Menschen nicht umziehen, wenn sie zu viele Zimmer haben. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst aber zu den Kurznachrichten des Tages. Zuerst zu den Neuigkeiten aus Israel. Der Oppositionspolitiker Benny Gantz tritt aus der israelischen Regierung zurück. Er verlässt nach 8 Monaten das von Premierminister Benjamin Netanyahu gebildete Kriegskabinett. Grund seien Meinungsverschiedenheiten zwischen Gantz und Netanyahu bezüglich der Nachkriegsordnung in Gaza. Gantz pocht auf einen Plan der Regierung für die Situation Gazas nach einem potenziellen Kriegsende. Die Regierung hatte einen solchen Plan nicht vorgelegt. Gantz sprach von einer schmerzhaften Entscheidung, er rief Netanyahu zu Neuwahlen auf. Damit zu den Ergebnissen der Europawahlen von diesem Wochenende. Das EU-Parlament rückt nach rechts. Stärkste Kraft bleibt die Europäische Volkspartei EVP von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Die EVP holte 8 zusätzliche Sitze und kommt im Parlament somit auf 184 von 720 Sitzen. Die Liberalen gehen als klare VerliererInnen aus der Wahl. 22 Sitze verliert das Parteibündnis Renew, bestehend etwa aus der Regierungspartei Macrons oder der FDP Deutschlands. Europaweit verlieren die Grünen 20 Sitze und halten aktuell nur noch 52 Sitze inne. GewinnerInnen sind insbesondere die rechtspopulistischen Kräfte. Der Zuwachs der RechtspopulistInnen fällt europaweit aber trotzdem moderater aus, als es Umfragen erwarten ließen. Und damit zu den Ergebnissen unserer Nachbarländer. In Deutschland bleibt die Union mit 30% die stärkste Kraft. Die zu teilen rechtsextreme AfD kann gut jede 6. Stimme für sich gewinnen. Der Zuwachs der AfD ist jedoch schwächer, als es die Umfragewerte vor den Wahlen vermuten ließen. Verloren bei den Europawahlen hat in Deutschland insbesondere die Grüne Partei. Sie kommen nur knapp auf 12% der Stimmen. Bei der letzten Europawahl vor 5 Jahren waren es noch über 20%. Auch in Italien werden die RechtsnationalistInnen stärkste Kraft. Die Regierungspartei Giorgia Meloni kommt laut Hochrechnungen des Fernsehsenders Rai auf knapp 29% der Stimmen. Das sind rund 20 Prozentpunkte mehr als bei den Europawahlen 2019. Auch in Österreich holt die rechtspopulistische Partei FPÖ die meisten Stimmen. 25,5% der Stimmen gehen auf das Konto der EU-kritischen FPÖ. Die ÖVP holt 24,7% der Stimmen. Es ist das erste Mal, dass die RechtspopulistInnen in Österreich bei einer landesweiten Wahl auf Platz 1 liegen. Auch in Frankreich haben rechtsnationale Kräfte bei den Europawahlen klar zugelegt. Das Rassemblement National um Marine Le Pen gewinnt laut Hochrechnungen die Europawahl mit rund 32% der Stimmen. Die Partei des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron wird zweitstärkste Kraft, jedoch weit hinter dem Rassemblement National, ein herber Verlust für Macron. In einer Fernsehansprache kündigte Macron gestern überraschend an, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen durchzuführen. Diese Neuwahlen sollen Ende Monat stattfinden. Macron begründete seine Entscheidung mit dem Erfolg der extremen Rechten. Seit Juni 2022 regiert Macron mit einer Minderheitsregierung. Neuwahlen seien besser als alle unsicheren Lösungen, so Macron. Macrons Präsidialzeit läuft noch bis 2027. Während in unseren Nachbarländern der Rechtspopulismus zunimmt, konnten in Skandinavien linke Parteien Wahlsiege verbuchen. In Schweden wurden die SozialdemokratInnen deutlich stärkste Kraft. In Dänemark liefert sich die Sozialistische Volkspartei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten. Und damit in die Schweiz. Auch hierzulande wurde gestern abgestimmt. Am gestrigen Abstimmungssonntag befand die Stimmbevölkerung auf nationaler Ebene über 4 Vorlagen. In der Stadt Bern standen weitere 5 Geschäfte zur Abstimmung. Dabei ging es um Schulraumerweiterungen sowie Stadtplanung. Wenig überraschend wurden alle 5 Vorlagen von der Bevölkerung angenommen. Sie waren bereits im Stadtparlament mehrheitlich unbestritten. Überrascht hat hingegen die am Ende doch recht deutliche Ablehnung der Prämienentlastungsinitiative. Die Umfragen vor der Abstimmung gingen von einem knappen Wahlresultat aus. Rabe Info Politikredaktor Noah Pio hat den Abstimmungskampf bei den nationalen Vorlagen verfolgt und sich die Ergebnisse genau angeschaut. Noah, wie erklärst du dir dieses deutliche Resultat bei der Prämienentlastungsinitiative?
Ja, mit einem so deutlichen Resultat war vor der Abstimmung tatsächlich nicht zu rechnen. Die Initiative war vor allem bei den ersten Umfragen sehr beliebt in der Bevölkerung und so stand zuerst die Frage im Raum, gelingt es der SP nach der Annahme der Initiative für eine 13. AHV-Rente im März, der zweite große sozialpolitische Coup? Nun wissen wir, der Schwung aus den Abstimmungen von vor 3 Monaten reichte nicht aus. Man muss dazu allerdings sagen, dass es schon einer kleinen Sensation gleichkam, als die Stimmbevölkerung die Initiative für eine 13. AHV-Rente angenommen hatte. Solche Vorlagen werden äußerst selten in Volksabstimmungen angenommen. Dass dies gleich 2-mal hintereinander gelingt, war also schon eher unwahrscheinlich. Weshalb das Resultat nun so deutlich ausfiel, darüber kann nur spekuliert werden. Eine wichtige Rolle hat dabei aber bestimmt die Frage nach der Finanzierung gespielt. Denn in den letzten Monaten wurde zum Teil kontrovers darüber debattiert, wie die 13. AHV finanziert werden soll. Die Stimmbevölkerung hat wohl bei Annahme der Prämienentlastungsinitiative weitere solche Diskussionen befürchtet.
Ebenfalls abgelehnt wurde die Kostenbremseninitiative der Partei Die Mitte. Beide Vorlagen befassten sich mit Gesundheitspolitik und den steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Wie sahen die Reaktionen auf das Scheitern dieser beiden Initiativen genau aus?
Sowohl die Mitte als auch die SP zeigten sich enttäuscht über die Ablehnung ihrer jeweiligen Initiativen. Beide Parteien betonten aber, dass die Gesundheitskosten ein wichtiges Thema bleiben werden und sie kündeten weitere Initiativen in diesem Bereich an. So meinte etwa Mitte-Präsident Gerhard Pfister in der Präsidentenrunde bei SRF.
Eine Option muss sein, dass man Kantone dazu bringt, sich besser zu koordinieren in Gesundheit, in Regionen. Es kann nicht sein, dass jeder Kanton für sich weiter bastelt, weil das geht zulasten von der Steuer- und Prämienzahlenden. Wir brauchen nicht unzählige hochspezialisierte Kliniken. Wir müssen dort fokussieren. Wir müssen schauen, dass Kantone, wenn sie ja schon sagen, sie seien zuständig, aber ihre Zuständigkeit in den letzten 20 Jahren nie richtig wahrgenommen haben, dort muss man besser koordinieren und wir gehen stark davon aus, dass wir in diese Richtung werden, die Überlegungen anstellen und allenfalls eine Initiative lancieren.
Und auch SP-Co-Präsident Cedric Wermuth sprach bereits von den nächsten Vorlagen in der Gesundheitspolitik. So kündete er eine Initiative für eine Einheitskrankenkasse an.
Ich glaube, Krankenkassenprämie, das bleibt das absolut drängendste oder eines der drängendsten Probleme von der Schweizer Bevölkerung. Und wir haben bereits heute angekündigt, wir nehmen das aus dieser Kampagne mit, wir werden uns weiter um das kümmern. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass dort, wo man wirklich für Entlastung sorgen im Gesundheitssystem, etwas passiert. Das werden wir machen und sind schon bereit für die nächsten Vorschläge, insbesondere natürlich die öffentliche Krankenkasse.
Der Blick nach vorne und bereits weitere angekündigte Initiativen also in der Gesundheitspolitik. Zur Abstimmung standen aber gestern ja nicht nur gesundheitspolitische Vorlagen, auch über das Stromversorgungsgesetz und die Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit aus maßnahmenkritischen Kreisen wurde abgestimmt. Das Stromversorgungsgesetz wurde deutlich angenommen, die Initiative klar abgelehnt. Wie geht es hier weiter?
Ja, auch da wurde der Blick gestern bereits nach vorne gerichtet. So sprachen die InitiantInnen der Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit davon, die Initiative erneut zu lancieren, allenfalls genauer ausformuliert. Eine andere Option sei eine entsprechende parlamentarische Initiative, so die InitiantInnen. Und auch in der Energiepolitik drehte sich die Diskussion bereits um die nächsten Geschäfte. Denn in wenigen Monaten wird sich der Bundesrat mit einem Gegenvorschlag zur Stop-Blackout-Initiative befassen. Die Stop-Blackout-Initiative will, dass das 2017 von der Stimmbevölkerung beschlossene Neubauverbot für Kernkraftwerke gekippt wird.
Blicken wir zum Schluss noch etwas in die Region. In der Regel folgt das Stimmverhalten in den einzelnen Gemeinden gewissen Mustern. War das auch dieses Mal so oder gab es auch einige Überraschungen?
Bei den meisten Vorlagen zeigten sich tatsächlich diese altbekannten Muster, sprich die Städte und einige Agglomerationsgemeinden stimmen eher in Übereinstimmung mit den linksgrünen Parteien. In den ländlicheren Gegenden folgt das Stimmverhalten dem Parolenspiegel der bürgerlichen Parteien. Bei der Prämienentlastungsinitiative gab es aber dann tatsächlich einige Überraschungen. So stimmte die Stadt Bern zwar erwartungsgemäß ja, die Gemeinde Könitz, die sonst oft gleich wie die Stadt Bern abstimmt, lehnte die Initiative hingegen ab. Dafür war sich in dieser Frage diesmal die Mehrheit der OstermundigerInnen einig mit der Mehrheit der StadtbernerInnen. Die Prämienentlastungsinitiative fand außerdem in einzelnen eher ländlich geprägten Gemeinden des Kantons Zustimmung, so etwa in Bettakinden an der unteren Emme, in Rüscheck in der Region Schwarzenburg sowie in einzelnen Gemeinden rund um Thuna und Brienzer See.
Soweit die Einschätzungen von Rabe Info Politikredakteur Noah Biu zu den nationalen Vorlagen. Wir fahren fort mit der Nachrichtenübersicht. Eine Überraschung gab es gestern bei den Wahlen in Muri-Gümligen. Der Sozialdemokrat Jan Köbeli konnte sich gegen Amtsinhaber Stefan Lack von der FDP durchsetzen. Köbeli wird zum ersten linken Gemeindepräsidenten in Muri-Gümligen. Die FDP hatte das Amt seit 1996 inne. Und damit schließlich zum Wetter. In der Nacht auf morgen Dienstag soll es regnen. Der morgige Tag startet bedeckt. Tagsüber verziehen sich die Wolken jedoch. Die Temperaturen bleiben aber eher tief bei kühlen 15 Grad. Die Nacht auf den Mittwoch bleibt trocken. Der Mittwoch wird recht sonnig bei 17 Grad.
Rabe Info.
Man hat ein schönes Familiennest, wird älter, die Kinder werden Flücke und ziehen aus. Die Eltern, die zurückbleiben und nun in einer großen Wohnung ohne Kinder leben, nennt man Empty Nester. Eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, kurz ZHW, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Wohnungswesen zeigt nun, dass gerade bei diesen Empty-Nestern das größte Potenzial zur Verkleinerung von Wohnungen besteht. Dieses Potenzial wird aber nur beschränkt genutzt. Dennis Schwabenland sprach mit Selina Lehner, die an der Studie Wohnraumnutzung aus individueller Sicht der ZHAW mitgearbeitet hat.
Wie viele zusätzliche Räume brauchen SchweizerInnen, wenn sie in einer Wohnung wohnen? Ein Büro in den eigenen vier Wänden? Ein Gästezimmer? Oder wird sogar aus emotionalen Gründen das alte Kinderzimmer beibehalten? Wie sieht diese Nutzung des Wohnraums in der Schweiz im Detail aus? Selina Lehner ist Projektleiterin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und Autorin der Studie Wohnraumnutzung aus individueller Sicht. Selina Lehner beschreibt es so.
Im Grundsatz sehen wir, dass gerade ein Zimmerüberschuss von zwei Räumen, also zwei Räumen mehr als Personen im Haushalt leben, als angemessen angesehen wird, als optimal angesehen wird.
So eine Erkenntnis der Studie. Es wird jedoch unterschieden zwischen Räumen, die gegeben sein müssen, also zur Deckung der Bedürfnisse genutzt werden, das sind Räume, die zum Beispiel zum Essen und Schlafen genutzt werden, also das Wohn- oder Esszimmer bzw. eine Wohnküche, aber auch das Schlafzimmer. Und dann gibt es Räume, die über diese Grundbedürfnisse hinausgehen. Das sind Räume mit
Wohlfühlfaktoren, das sind dann eben die Kinderzimmer. Sobald aber eben die Kinder dann zu Hause wohnen, ist es dann auch Standard. Also dann muss jedes Kind eigentlich ein Zuhause oder ein eigenes Zimmer haben. Das Büro, das sehen wir, dass immer wie mehr auch eben zum Standard wird. Das ist der Homeoffice-Trend. Aber auch ein Gästezimmer ist auch so ein Wohlfühlfaktor, dass man ein Zimmer hat, das eben noch zusätzlich besteht.
Gäste- und Kinderzimmer sowie das Büro als zusätzlichen Wohnraum, der also über den Grundbedarf hinausgeht. Wobei laut Studie die meisten Befragten auf das Gästezimmer verzichten könnten. Anders sieht es bei Büros und Kinderzimmern aus. Wenden wir uns zunächst den Kinderzimmern zu. Hier macht die Studie vor allem die Gruppe der Empty-Nester aus. Empty-Nester, das sind
Personen, deren Kinder ausgezogen sind. Also eben das Wort leere Nester, weil eben die Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. Das heißt, der Wohnraum, der vorher von den Kindern beansprucht wurde zu Hause, der wird eben frei. Ja, und wir sehen darum auch, dass meistens dann halt ein, zwei Zimmer noch mehr vorhanden sind, die man nicht unbedingt nutzt oder eben umnutzt, also für eine neue Funktion zuständig sind.
Kinderzimmer bleiben aus emotionalen Gründen Kinderzimmer. Sie werden entweder so belassen, wie sie waren, als die Kinder ausgezogen sind, oder sie werden neu als Büro oder für andere Zwecke genutzt. Laut Lena ist die Familiengründung ein großer Treiber für das Bedürfnis, in eine größere Wohnung zu ziehen, weil mehr Platz benötigt wird. Und gerade bei diesen Empty-Nestern gäbe es das größte Potenzial, den Wohnraum zu verkleinern. Denn
gerade der Auszug der Kinder hat eine große Bedeutung. Es ist einschneidend. Es sind diverse Fragen, die man sich dann auch stellen muss. Wie sieht das aus? Meistens so, sagt man, zwischen 55 und 60. Es ist auch noch vor der Pensionierung. Das heißt, die Pensionierung naht. Und dann muss man sich schon überlegen, wie möchte ich wohnen? Was sind wichtige Faktoren? Und darum sehen wir eben genau diese Zielgruppe auch als sehr spannend an, weil sie einerseits den zusätzlichen Raum haben, den sie allenfalls nicht mehr benötigen. Und gleichzeitig eben ist es auch so ein Momentum, könnte man sagen, also ein wichtiger Moment der Veränderungen in der Haushaltskonstellation.
Diese Zielgruppe der 55- und 60-Jährigen stellt sich also grundsätzlich die Frage nach einer Veränderung ihrer Wohnsituation. Und gerade im Hinblick auf den Wohnungsmangel in den Städten bzw. auf bezahlbaren Wohnraum stellt sich die Frage, ob diese Menschen in diesen Empty Nests eine mangelnde Solidarität an den Tag legen.
Also diese Solidaritätsfrage, die haben wir auch noch abgefragt mit dem ganzen Generationenkonflikt. Wir sehen hier keinen wirklichen Generationenkonflikt. Also es ist auch Verständnis vorhanden, weil eben gerade im Mietbereich mit diesen Angebots- und Bestandesmieten ist es eigentlich allen bewusst, dass gerade der Umzug oder eben auch eine Verkleinerung nicht unbedingt mit einem günstigeren Wohnraum verbunden sind, also mit einer günstigeren Wohnung. Und das heißt, diese finanziellen direkten Anreize, ich sage extra direkten Anreize, liegen nicht auf der Hand im Normalfall.
Das heißt, auch wenn die Menschen überlegen, ihre Wohnung zu verkleinern, ist die Miete für eine kleinere Wohnung manchmal teurer als die jetzige. Oder der Mehrwert einer Veränderung ist nicht groß genug. Lena hat dabei vor allem die Menschen im Blick, die nicht aus Not umziehen müssen, sondern aus Gründen der Lebensqualität umziehen wollen.
Ich glaube, hier gibt es noch so weitere Faktoren, die man vielleicht manchmal nicht ganz so berücksichtigt, wie beispielsweise, dass man, wenn man ein Zimmer weniger hat, dann kann es sein, dass man weniger Heizkosten hat. Es kann sein, dass man weniger putzen muss. Gerade mit einem Eigenheim hat man auch den Garten, der Aufwand verursacht. Das gibt einem aber auch dann mehr Zeit, oder? Wenn man dort verkleinert, dass man eben Zeit für andere Tätigkeiten hat. Aber das sieht man auf den ersten Blick nicht. Das sind eben dann so Zusatznutzen, die dann kommen. Auf den ersten Blick sieht man wirklich die finanziellen Anreize und die sind auf dem heutigen, also im heutigen Marktumfeld wirklich nur begrenzt vorhanden.
Kommen wir nun zu den Büros. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist das Büro, also das Homeoffice in der Wohnung, ein neues Grundbedürfnis und nicht nur ein Faktor des Wohlfühlens. Ehemalige Kinderzimmer und Büros wären also Potenziale zur Verkleinerung der Wohnsituation. Doch welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Überlegung, das Büro aus den eigenen vier Wänden auszulagern? Lena sieht zwei Faktoren.
Einerseits ist so die Häufigkeit der Nutzung, aber andererseits auch die Verzichtbarkeit. Also kann ich darauf verzichten? Und die Frage ist, wo kann das Büro angesiedelt sein? Also muss es wirklich in meiner Wohnung sein oder kann es ein Element sein, dass zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus, dass es so Coworking-Plätze existieren, wo ich mich, sage ich mal, fast kostenlos einmieten kann als Mieter, so wirklich neue Möglichkeiten dort denken, so alternative Modelle, dass man trotzdem seine Ruhe hat in naher Distanz und aber doch nahe auch bei der Wohnung ist, aber halt eben nicht in den eigenen vier Wänden, das verwirklicht werden muss.
Also ein Gemeinschaftsbüro in einem Mehrfamilienhaus, das jeder nutzen kann und das man mieten kann, wenn man es auch wirklich braucht. Und bei den Empty-Nestern? Neben dem wichtigen Aspekt des Finanziellen eben auch.
Hier gibt es auch andere Anreize, dass ich noch städtischer wohnen kann, dass ich nicht mehr so ländlich bin, dass ich Restaurants näher in der Umgebung habe.
Ende dieses Jahres soll eine weitere Studie der ZHAW vertiefen, welche Lösungen es gibt, damit die Menschen nicht nur ihren Wohnraum verkleinern wollen, sondern es auch tatsächlich tun, damit mehr Wohnraum für die Menschen zur Verfügung steht, die ihn wirklich auch brauchen.
Die Ergebnisse der Studie der ZHAW sind auf unserer Website rabe.ch zu finden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 10. Juni. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder. Dann berichten wir über die Beschaffungsvorhaben der Berner Kantonspolizei. Schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Dennis Schwabenland und Noah Bio. Und am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heute geht der Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.